Ich möchte heute Morgen mal was machen, das ist eigentlich eher unüblich. Ich möchte uns, bevor wir Predigttext lesen, bevor wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, möchte ich ein Kapitel aus dem Jesaja ganz lesen. Aber keine Sorge, es sind nur 13 Verse. Und ich möchte uns bitten, dass wir mal ganz aufmerksam zuhören, damit besonders wir Jüngeren das gut schaffen, möchte ich bitten, dass wir nach Möglichkeit dazu aufstehen. Und danach werde ich kurz beten. Erheben wir uns für die Lesung. Ich lese aus Jesaja 55. Wohlan, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt. Kommt her und kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, und wird dir zulaufen wegen des Herrn, deines Gottes, und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zum Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat, und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen, statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein kostbares Wort und für deinen Zuruf. Und bitte gib einfach Gnade jetzt, dass wir deinem Wort zuhören und deinem Reden zuhören, was du uns sagst, dass wir erkennen können, was deine Gedanken sind und was deine Wege sind, die unseren Wegen und Gedanken so wenig ähneln. Bitte erbarme dich über uns. Amen. Wir nehmen Platz. Es gibt so eine bekannte Bibelstelle, Psalm 127, soll uns als Einstieg dienen. Die ersten beiden Verse möchte ich lesen. Und da steht nämlich Psalm 127, 1 und 2. Das ist eigentlich so Klassiker. Zumindest der erste Vers. Psalm 127, 1 und 2. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Wir kennen das sicher, Die Bibelleser werden es kennen, dass die Gemeinde oft mit einem Bau verglichen wird oder die Stadt, die auf dem Berg liegt. Das ist ein Bauwerk. Und die Bibel sagt uns ganz einfach hier, dass Gott daran bauen muss. Sonst ist alles, was wir machen, vollkommen umsonst. Wenn Gott Gemeinde nicht baut, dann können wir hier einpacken. Dann lohnt es sich nicht, einen Gottesdienst zu planen. Es lohnt sich nicht, Bibelstunde zu machen und Kaffee trinken sowieso erstmal gar nicht. Dann ist Kinderarbeit nichts wert, gar nichts ist dann wert. Dann können wir zu Hause bleiben. Es ist wichtig, dass Gott baut. Und wenn wir das mal daran denken, jetzt versteht ihr vielleicht, warum wir dieses Kapitel warum wir es ertragen mussten. Oft ist es so, oder eigentlich ist es immer so, Gott denkt nicht, wie wir denken. Und die Wege, die Gott vorgibt, sind so weit weg von unseren Wegen. Er sagt, so hoch, wie der Himmel über der Erde ist. Darf ich es mal anders sagen? So weit weg. So ein großer Unterschied, wie wir uns das vorstellen und wie er sich das vorstellt. Kommt zu unserem Predigtext heute aus dem Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 von 11 bis 16. Und da steht Folgendes. Und er, das ist der Herr Jesus, in den Versen davor geht es darum, dass er vom Himmel herabgestiegen ist, wieder hinaufgestiegen ist. Er ist derjenige, der alles vollbracht hat, der das Erlösungswerk vollbracht. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wir kennen das wahrscheinlich, wir haben es sicher mal gehört, wenn wir so einen griechischen Text jetzt lesen würden, ellenlange Sätze. Vollkommen normal für die Leute damals. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Jörg ist gar nicht hier, den würde ich jetzt gerne mal fragen, ob das heute immer noch so ist, wenn die was schreiben, die immer noch so ellenlange Sätze schreiben. Wir werden das jetzt mal Stück für Stück ein bisschen aufdröseln, damit wir dem folgen können. Und zwar lesen wir als erstes, und er hat etliche gegeben. Die Leute haben sich nicht ausgesucht, dass sie es sind. Gott setzt Leute ein. Er gibt Menschen mit Begabungen. Da haben wir die ersten beiden Gruppen hier, das sind die Apostel und Propheten, das ist die Gott gegeben hat für das Fundament der Gemeinde. Die hat er für den Anfang gegeben. Lesen wir mal hier im Kapitel 2, Epheser Kapitel 2 und 19 fangen wir an, bis 22. Also selbe Brief, Epheserbrief 2, 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Hier kommen wir nochmal zwischendurch zurück auf diese Stelle. Aber als erstes mal, die Grundlage, auf der wir bauen, ist dieses Buch hier. Dieses Buch hier, nicht das Buch, das der Theologe XY geschrieben hat zum Thema Gemeindebau, sondern dieses Buch ist die Grundlage, auf die wir aufbauen. Können wir hier mal und da mal ein Buch lesen, ist ja nicht falsch. Aber das hier ist die Richtung, das ist die Grundlage. Aus dem widerspricht, zählt hier einfach nicht. Und Gott hat die Apostel, hat bestimmte Männer ausgesucht als Apostel und bestimmte Männer, die ihm gefallen haben, die er benutzen wollte, als Propheten, die uns dieses Wort hinterlassen haben. Ich denke, es ist vielleicht den meisten bekannt, Apostel sind die Zeugen der Auferstehung. Die haben den Auferstandenen gesehen, haben das den ersten Gläubigen bezeugt. Und Gott hat sie benutzt, Briefe zu schreiben, damit wir das heute lesen können. Die Propheten sind diejenigen, die Gott Erkenntnis gegeben hat. Offenbart hat, was er will, das ganze Alte Testament durch. Die Sünde aufgedeckt haben, die Zukunft vorhergesagt haben. Und wenn es um Zukunft ging, ging es immer um den Herrn Jesus. Er ist immer das Zentrum. Das ist immer derjenige, den die Apostel bezeugt haben. Und sie haben uns gesagt, schreibt Paulus einmal an Timotheus, damit er weiß, wie er in der Gemeinde wandeln soll. Wie es geht. Das lesen wir hier in diesem Buch, keinem anderen. Die anderen können eine gute Hilfe sein. Aber hier geht es, auf der Grundlage der Apostel und Propheten, darum geht's. Und dann kommen hier andere Gruppen, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Was ist ein Evangelist? Es gibt zwei schöne Beispiele in der Bibel, wo wir das ein bisschen nachvollziehen können. Und das ist ein Evangelist, ist nicht einfach nur, das ist er auch, aber nicht nur der, der rumreist und die Leute zur Entscheidung ruft für Jesus Christus oder dagegen, sondern er macht noch viel mehr. Wenn wir gucken, der erste Evangelist, der Evangelist genannt wird, meines Wissens in der Bibel, ist Philippus. Er war auch Diakon. Aber er war eben auch von Gott gesetzt als Evangelist. Er hat das Evangelium verkündigt, den Ungläubigen, die nicht bekehrt sind, die nicht wiedergeboren, aber auch den Gläubigen in der Gemeinde. Der gehörte auch zu einer festen Gemeinde. Schon im Reisedienst rumgereist, hat den einen die Errettung gepredigt, den Gläubigen hat er die Wahrheiten des Evangeliums auf den Leuchter gestellt. Das ist der Evangelist. Können wir bei Timotheus auch noch sehen, auch so ein Evangelist. Ja. Kurzversion ist, ich habe einen Zettel mit, den habe ich heute mal nicht mitgenommen auf die Kanzel, den Zettel. Ich glaube, die Brüder, die anderen Prediger werden sich jetzt denken, warum. Da können wir das nochmal, wenn jemand das will, kann er das nehmen, kann es nochmal nachvollziehen. Du kannst es auch natürlich selber in der Bibel suchen. Ich werde heute ein paar Sachen einfach mal behaupten, entweder glaubt er die oder fragt mich später. Oder ihr sucht selber. Dann haben wir hier Hirten und Lehrer. Wenn der Evangelist vom Evangelium spricht, der Lehrer spricht übers Evangelium. Der erklärt, wie es geht. Und das möchte ich mal betonen, Lehre im Sinne Gottes ist nicht einfach nur schlichte Dogmatik, Theorie. Ganz interessant, das müssen wir nicht aufschlagen, aber wenn man unbedingt aufschlagen will, Matthäus 5, die Bergpredigt. Die Jünger kommen zu ihm. Also es ist eindeutig, Bergpredigt ist für uns Gläubigen. Darf der Ungläubige auch lesen, aber wir sind gefragt in der Bergpredigt. Da steht, er setzt sich hin und dann lehrt er sie. Und was kommt dann? Wie man lebt. Nicht theoretische Abhandlung. Es geht darum, wie gehe ich vor? Das ist Lehre. Und dann gibt es hier noch so eine Gruppe, das sind die Hirten. Das sind die haben das Wort des Trostes. Die ermahnen, die arbeiten, die gehen zu einem hin und sagen so, du, hier hast du Fehler gemacht. Oder jemand braucht Trost. Er hat das Wort zum Trösten. Wisst ihr, das sind Leute, das sind Begabte, um die es hier geht. Das sind nicht diejenigen, die sich das über 10, 15, 20 Jahre in der Bibel erarbeiten, dass sie sich auskennen und wissen, wie man Gemeinde führt. Den gibt's Gott einfach. Also wenn man das sieht, dann versteht man, warum Paulus, als er auf einer Missionsreise auf der ersten, er ging einmal hin und zurück und dann kommt er irgendwo mal 2 Jahre später hin und dann setzt er erstmal Älteste da ein. Weil er musste sich nicht sorgen, weil Gott einfach der Gemeinde gibt, was sie braucht. Er gibt den Begabte Menschen, die das weitergeben können, die vom Evangelium sprechen, die uns die Wahrheiten vorhalten. Und die müssen nicht 10 Jahre studieren dafür. Der Herr öffnet sie ihnen in der Schrift. Der gibt es ihnen einfach. Und wenn du weißt, dass du jemand bist, nein, dann weißt du, was deine Aufgabe ist. Dann musst du der Aufgabe nachkommen. Und wozu gibt Gott solche? Ist ein bisschen, ich weiß, ein bisschen geheimnisvoll vielleicht, aber eigentlich ist es das auch. Wenn Gott jemand Begabung gibt zu evangelisieren. Wisst ihr, da trifft einer auf der Straße, der weiß, was er denn sagen muss. Wisst ihr, wenn ich gefragt werde von den Kommilitonen, ja, was glaubst du eigentlich? Dann dreht es mir schon die Zunge innerlich um. Ich weiß, was soll ich denn jetzt sagen? Komm, erklär mir da irgendwelche Zusammenhänge, kann ich es dir sofort sagen in der Bibel. Aber sagst du evangelistisch und hinterher fällt mir dann noch, da hättest du das sagen können, dann hättest du es so sagen können. Bin evangelistisch praktisch vollkommen unbegabt. Und dann triffst du jemanden, der trifft einen Ungläubigen, der weiß sofort, was er dem sagen muss. Schlägt sofort durch. Der Ungläubige weiß sofort, was er sich entscheiden muss. Und so gibt's, Gott gibt es einfach. Schon im Anfangsstadium der Gemeinde. Müssen es uns nicht Sorgen machen, dass wenn wir heute noch keine Ältesten haben, dass nichts funktioniert. Gott gibt es. Und wozu gibt er das eigentlich? Er hat ein Ziel. Es ist ja nicht, diese Gaben, die gibt er nicht einfach so für einen Selbstzweck, weil es so toll ist, wenn man ein toller Lehrer ist und alles verstanden hat oder sowas. Das hat ja ein Ziel. Das sind ja nur, ich sag's mal ganz böse, das sind nur so Krücken, die ein bestimmtes Ziel haben. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Vers 12. Also wir sollen zubereitet werden, zugerüstet. Wir, übrigens sind ja wir die Heiligen. Der Tempel Gottes ist heilig. Ist uns das bewusst? Wir sind die Heiligen. Wenn der, der uns berufen hat, heilig ist, schreibt Petrus, dann sollen auch wir heilig sein. Abgesondert von der Welt. Jetzt fass nicht aufmachen, Absonderung von der Welt. Müssen wir wieder in der Bibel gucken, was es meint. Es gibt so viel Unsinn zum Thema Absonderung von der Welt. Aber das ist einfach mal wichtig. Nehmen wir das mit. Wir sollen heilig sein für Gott und in Heiligung leben. Aber wir sollen zugerüstet werden. Deswegen gibt Gott diese, Luther hat es mal die Ämter genannt. Deswegen gibt Gott das für das Werk des Dienstes. Da steht im Griechischen ein Wort, das man vielleicht gar nicht erwarten würde, Diakonie. Das würden wir jetzt eigentlich so wegschieben, das ist so Hilfestellung, so karitativ helfen, Kranke pflegen oder sowas. Oder vielleicht der Diakon in der Gemeinde, wo ich herkomme, wo ich mal aufgewachsen bin in der Gemeinde, da hatten Diakone die Aufgaben gehabt, also nur die und die Prediger und die Gemeindeleitung, die durften das Abendmahl verteilen. Aber wir sollen alle zum Werk der Diakonie zubereitet werden. Das ist ganz interessant, wenn wir Apostelgeschichte 6 lesen würden, dann stellen wir fest, es gibt zwei Bereiche der Diakonie, zwei Bereiche. Denn die Apostel sagen, wählt 7 Männer aus, die voll Heiligen Geistes sind, die sollen die Diakonie der Hilfestellung machen, also die sollen zu den Tischen dienen, beim Essen verteilen. Und wir bleiben bei der Diakonie des Wortes. Jeder hat von uns hier eine Aufgabe. Wir sollen alle zugerüstet werden, dass wir in irgendeiner Weise, jeder von uns, in irgendeiner Weise Wort weitergeben oder Hilfestellung leisten. Und Gott hat es nicht so gemacht, dass es ein paar Leute gibt in der Gemeinde, die tun was und die anderen, die sind die Sitzplatzwärmer. Ja, der Prediger braucht jemanden, der ihn zuhört, sonst ergibt es ja keinen Sinn. Nein, jeder von uns hat so eine Aufgabe. Und dazu sollen wir zugerüstet werden. Und dann kommt der nächste Gedanke dazu, für die Erbauung des Leibes Christi. Hier gibt Gott eine klare Anweisung. Erbauung des Leibes. Wie funktioniert's? Wenn die Gott berufen hat, ihren Dienst vollführen, dann geschieht die Auferbauung. Wenn Gott den Evangelisten geschickt, der uns Wahrheiten vorhält, weil sie heute wichtig sind für uns, geschieht immer dadurch, das ist ja interessant, die Ämter, die wir heute haben, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die reden. Die reden. Und das Evangelium wird deswegen geglaubt, weil es geredet wird, weil andere das hören. Wir sagen natürlich immer, es ist auch richtig, wir sollen Werke tun und die Menschen sollen unsere guten Werke sehen. Das ist ja richtig. Aber wir tun sie ja nicht nur, weil sie nett sind oder weil wir so karitativ veranlagt sind, sondern wir tun sie, weil wir es gehört haben. Wir wissen, was wir tun sollen. Und die sagen uns das. Und dann geschieht auch Auferbauung des Leibes. hatten wir eben das Haus, das gebaut wird. So geschieht es. Steigen wir da mal ein bisschen weiter ein. Bis wohin geht das? Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Was ist eigentlich ungeheuerlich, was Paulus hier behauptet? Er sagt, wir sollen zur Einheit des Glaubens kommen. Das muss man überlegen. Damit meint er ganz sicher nicht ökumenische Religionsvermischung. Und auf dieser Grundlage hier, dass wir alle zur Einheit kommen. Ja, weißt du, aber ich sehe das anders. Das soll es ja nicht mehr geben. Das ist das Ziel, dass wir alle gleich denken. Können wir uns das vorstellen? Wir werden nicht gleich denken, ob auf der Kanzel jetzt ein Jackett getragen werden muss oder ob es ein Hemd tut. Ja? Was anderes. Aber die Dinge, die Schrift sagt, das sollen wir als eine denken haben gegenüber. Ist ja an einer Stelle sagt Paulus, wir haben den Geist des Glaubens bekommen. Der Heilige Geist wohnt schon in uns, in allen unseren Herzen, die wir wiedergeboren sind, wohnt derselbe Heilige Geist. Und jetzt lesen wir mal den Anfang vom Kapitel 4, die Verse 3 bis 5. Und da sagt Paulus, es fängt eigentlich wieder mitten im Satz an, ihr könnt es zu Hause nochmal ganz nachlesen. Und da sagt er ab Vers 3, und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Doppelpunkt. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Also wir fragen, wo sind die Dinge? Hier können wir anfangen. Zentrale Stelle der Einheit. Wo geht's los? Hier geht's los. Eifrig bemüht sein. Was ist los in der Gemeinde Jesu? Jeder will, dass die anderen so denken wie man selber. Nein. Wir müssen eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren. Ihr wisst, warum ich es gesagt habe. Steht im Korinther, schreibt, wir haben den Geist des Glaubens empfangen. Das ist die Verbindung. Aber wir sollen die Einheit des Geistes bewahren durch das Band des Friedens. Erzähl ich mal, ist eine Nebensache, steht nicht in der Bibel. Aber ein Bruder sagte mal, wenn es Spannung in der Gemeinde gibt, dann muss die Gemeinde mehr Kaffee trinken. Bitte nicht Kaffee trinken, immer über seine Freizeit zu quatschen oder seinen letzten Urlaub. Ja? Darum geht es bei den Heiligen nicht. Aber der Kaffee, der irdische Kaffee, der kann für uns eine Hilfe sein, dass es gelockert wird. Sehr sinnvoll, dass wir heute noch mal Kaffee trinken. Ist doch geplant, oder? Sehr gute Sache. Kommen wir später noch mal drauf. Aber das ist so wichtig. Und dann in diesen Dingen. Wir sind ein Leib oder ein anderes Bild. Wir sind eine Familie, Gottes Hausgenossen. Und dann soll nicht Streit sein. Wisst ihr, wer streitet? Wer streitet in einer Familie im Normalfall? Die Eltern, ich weiß. Aber mal ehrlich, wer streitet sonst normal? Die Eltern sollen ja auch erwachsen sein und sich auch hoffentlich so benehmen. Das sind die Kinder, das sind die kleinen Kinder, die sich streiten. Das ist normal. Da müssen die auch durch. Die müssen das lernen, müssen sich wieder versöhnen und das nächste Mal das nicht macht. Und was ist in der Gemeinde los? Die schon 15 Jahre bekehrt sind, die fangen an zu streiten. Nicht so. Und wir machen was ganz anderes. Hier kommt das Bild von Leib. Wenn mir die Nasenkitze spitzelt, ich nehme jetzt mal ein lustiges Beispiel von mir, dann muss ich das ja lindern. Eine blöde Angewohnheit. Aber wisst ihr, wenn wir das Bild mal nehmen, wenn es im Leib, in der Gemeinde ein Problem gibt, dann kommt der andere und hilft ihm. Da müssen wir nicht warten, bis wir mal Älteste haben oder die von der Gemeindeleitung dahin gehen. Wenn du das siehst, dann geh hin und hilf ihm. Ja, ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Dann bete. Entschuldigung. Jakobus schreibt uns, wenn es dir an Weisheit mangelt, dann bitte Gott, er gibt dir die Weisheit. Nochmal, Evangelisten. Wir sollen trotzdem alle vom Evangelium Zeugnis geben. Es ist ja nicht so, wir haben ein paar Evangelisten, wir haben ja eine Gemeinde, Gott hat einen geschenkt. Wunderbar, jetzt müssen wir nichts mehr tun. Nein, wir sollen uns alle, haben wir eben gehört, vor der Haustür fängt es an, für jeden von uns. Epheser 5, die Waffenrüstung. Gestiefelt mit der Bereitschaft, für das Evangelium einzutreten. Machen wir alle. Wir sollen auch alle kleine Hirten sein, die hingehen, vielleicht hast du ein Wort des Trostes, vielleicht hast du mal was Schlimmes erlebt im Leben und der hat dir durchgeholfen, der hat dir ein Trostwort gegeben, was dir geholfen hat. Dann geh hin und sag's dem Bruder oder der Schwester, die Not hat. Geh hin und sag's ihm. Das brauchen wir. Jetzt verlassen wir mal diesen Text, kommen wir hier zurück. Ich muss mir etwas erlauben, Brüder, bitte seht es mir nach. Ein alter Bruder, der mittlerweile verstorben ist und auch war lehrbegabt und sehr, sehr weiser alter Bruder, und der sagte dann immer: Wegen der Kürze der Zeit werden wir dieses Thema jetzt sehr komprimiert betrachten. Das müssen wir heute auch ein bisschen machen. Und dann kommt der nächste Hammer hier. Er sagt: Worin sollen wir gelangen? Und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes. Vollerkenntnis. Im Griechischen steht nicht einfach nur Wissen da, sondern ein tieferes Begreifen, das mein Leben beeinflusst. Das meint er. Wir sollen den Sohn Gottes so in der Tiefe begreifen, dass mein Leben verändert. Das, was dauernd gesagt wird, seinen Fußstapfen nachfolgen, Nachahmer Jesu Christi sein, in sein Bild verklärt werden. Klassische Bibelstelle, Philipper 2. Ihr sollt, ihr alle, wir alle, du und ich, jeder von uns, so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Und dann öffnet der da ein Fass. Paulus in der Stelle. Denken wir an Gethsemane. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ein Tod am Kreuz. Das ist einer der schlimmsten Tode, die ein Mensch sterben kann. Und den Weg ist der Herr Jesus gegangen. Ist doch klar, dass er betet: Wenn es möglich ist, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das Lammesnatur. Sollen wir alle haben. Wie begegnen wir der Welt, sagt der Jesus. Bergpredigt, ganz praktische Lehre. Wie begegnen wir der Welt? Wenn ihr einer auf die linke Backe schlägt, soll es ihm die rechte hinhalten. Und für Gemeinde sagt es umgekehrt. Sagt, wenn dein Bruder an dir sündigt, dann sollst du hingehen und ihn zurechtweisen. Und oft machen wir es gerne umgekehrt. Mit denen in der Welt streiten wir. Der ist mir an mein gutes Auto gefahren. Es ist ein Kratzer drin. Den ziehe ich vor Gericht, wenn er es nicht zahlt. Und in der Gemeinde lassen wir es laufen. Es geht nicht. Wir dürfen es nicht tun. Wir müssen es genau umgekehrt machen. Lass doch das Auto. Und wenn der Leib Christi eine Verletzung hat, dann müssen wir hingehen und Sorgen tragen dafür, dass es wieder heilt. Das ist das Wichtige. Da will er uns hinhaben. Wir sagen immer gerne: Ja, Erkenntnis ist Stückwerk. Wir können ja eh nicht alles begreifen. Mich nur mal was korrigieren, da steht ein anderes Wort. Schade, dass Jörg nicht da ist, das ärgert mich. So, vielleicht müssen noch ein paar mehr Griechisch lernen, dann haben wir nicht nur einen griechisch sprechenden Bruder hier, sondern andere, die der Sprache mächtig sind. Ich habe es nur von den Bibelübersetzern. In Korinther 13, da steht nicht Vollerkenntnis, nicht dieses Wort, das hier steht. Da steht ein einfaches Wort für Wissen. Wir wissen nicht alles. Können wir auch gar nicht. Ich weiß nicht, dass es einen Menschen gab, der die ganze Bibel auswendig gelernt hat. Und selbst wenn es einer könnte, denkt er immer an alles. Wir sollen ihn in der Tiefe erkennen. Und das Wichtige, das sollen wir wissen. Wissen geht nicht ohne Wissen, sondern auch im Wissen wachsen. Wir müssen auch unsere Bibel lesen selber zu Hause. Jeden Tag muss ich meine Bibel lesen. Jeden Tag. Und dann muss ich einfach erwarten, dass Gott es gibt. Lass mich mal eine Stelle lesen in diesem Zusammenhang. Das ist im 2. Korinther. Kapitel 4, Vers 6, 2. Korinther 4, Vers 6. Und da steht 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Wir verstehen das Bild jetzt, ne? Er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und hier steht einfach im Prinzip einfach Wissen, Erkenntnis im ganz einfachen Sinne. Aber darüber geht es ja los. Und dann müssen wir vor jemandem stehen bleiben, vor unserem Herrn Jesus Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle. Wisst ihr, wir werden nicht schlau, nur weil wir ein Theologiestudium haben. Also wenn Gott jemanden beruft und ihn den Weg führt, dann geh an einer guten theologischen Hochschule studieren oder mach Bibelschule, wenn das dein Weg ist. Aber wir müssen vorm Herrn Jesus stehen bleiben. Denn er ist ja der Lehrer. Wenn Gott begabt Einzelne als Lehrer, Bruder begabt als Lehrer, dass er nicht 40 Stunden in der Woche arbeiten muss für die Predigt, sondern wenn er es ihm schneller gibt, wenn er schneller durchschaut, dann sollen wir ihn nicht Lehrer nennen, sagt er, sondern einer ist euer Lehrer, sagt Jesus. Das ist der selber. Vor ihm müssen wir stehen bleiben. Wir werden die Dinge nicht verstehen, weil wir die Kommentare lesen. Wisst ihr, dass ich mal mit Anfang 20 damals so meine Kämpfe hatte mit der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, sehr äußerst gesetzliche Gemeinde, dann hat es mich nicht zufriedenstellt, dass ich in Fruchtenbaum gelesen habe, Gesetz und Gnade. Das ist ein nettes Buch, da sind ein paar gute Dinge wirklich drin, kann man mal lesen. Das muss man in der Schrift prüfen. Es hat mir nicht geholfen, Kommentare zu lesen zu bestimmten Bibelversen, die man mir da immer um die Ohren geschlagen hat oder uns allen. Es hat mir nicht geholfen. Ich musste hingehen und gucken, was steht hier. Und am Ende hatte ich andere Verse als der Fruchtenbaum oder der William MacDonald oder so weiter. Versteht ihr? Wenn ich was suche, und ich denke, es ist eigentlich normal für einen Gläubigen, dass er Fragen hat, dann such sie in der Schrift. Dann lies halt so lange, bis du es gefunden hast. Kannst du auch andere fragen. Kannst du auch den Bruder, wenn du weißt, ach guck mal, da ist einer in der Gemeinde, der hat so Lehrbegaben, kannst du mal zum Evangelisten gehen, das ist ein bisschen einfacher. Wisst ihr mal, der Unterschied zwischen Evangelisten und Lehrer ist was? Der Evangelist hat die Fangemeinde und der Lehrer, der ist der Langweiler. Ist ein pseudotrotziger Spaß, aber so ist er auch. Ja, aber dann geh hin, wenn du weißt, in der Gemeinde, wisst ihr, Älteste sind nicht unbedingt Lehrbegabte. Nicht unbedingt. Aber sie sind diejenigen, die sich qualifiziert haben für diesen Dienst. Die in der Bibel so lange geforscht haben, bis sie das Niveau erreicht haben. Die so Vorbilder sind, dass sie uns vorleben können. Das sind ja die Ältesten. Du kannst auch zu so einem gehen. Wenn du einen kennst aus einer anderen Gemeinde, kannst du auch hier bleiben. Aber lest das Wort. Da finden wir das. Und dann kommen wir alle zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes. Nirgendwo anders. Und dann setzt Petrus noch einen drauf. Ich möchte gerne mal diese Kettenverse lesen. Das ist ein bisschen mühselig. Können wir dann zu Hause nochmal wiederholen. Können wir eigentlich das ganze Kapitel 1 zu Hause nochmal lesen aus dem 2. Petrusbrief. 2. Petrus, lest mal ab Vers 5 bis 11. Also 2. Petrusbrief, Kapitel 1 von 5 bis 9. Ich kürze das mal ein bisschen. 2. Petrus 1, 5 bis 9. Da steht, mitten im Satz fängt es wieder an. Deswegen lesen wir es zu Hause ganz. Sondern setzt deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis im einfachen Sinne, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Das gucken wir uns zu Hause an. Also wenn dich das wirklich interessiert, du willst voll erkennen, guckst du zu Hause nochmal an. Jetzt gehen wir weiter hier. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein in der Vollerkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt eine zweite, es ist wie Gleisen, das sind zwei Schienen, auf der Zug fährt. Das eine, ich muss vom Herrn Jesus stehen bleiben. Und das andere, ich muss einfach in seiner Schule drin bleiben. Ich weiß, es ist fast dasselbe. Aber das heißt auch in der Praxis, dass ich das, was er mir schickt, auch durchhalte. Die Prüfungen, die mir er schickt. Das ist wie in der Schule. Musst du auch wachsen. Von einer Klasse zur nächsten. Musst du Prüfungen machen, Klassenarbeiten schreiben, Klausuren schreiben, Prüfungen ablegen. Das ist genauso dasselbe im Glaubensleben. Und dann läuft es weiter. Interessant, es fängt mit Eifer an. Also nicht mit Sitzwärmen in der Gemeinde, sondern es fängt mit Eifer an. Eifrig seine Bibel zu lesen, eifrig dabei zu sein. Damit geht es dann los. Und das ist sowas, denken wir an Jesaja 55. Es läuft nicht so, wie wir uns das gerne vorstellen, sondern wie er es sich vorstellt. Und manchmal müssen wir Dinge tun. Und manchmal müssen wir es einfach erwarten und von dem Angesicht Jesu stehen bleiben, einfach erwarten, dass er es tut, dass er es schenkt. Dann passiert das, was wir hier noch lesen werden. Dann kommt, dann schlägt es durch. Dann schlägt die Fülle Christi durch bei uns. Nicht, weil wir es organisieren oder weil wir rumtricksen und nachhelfen wollen, dass es passiert. Oder weil wir bestimmte Dinge suchen, weil wir die in der Apostelzeit gesehen haben. Da gab es besondere Zeichen, jetzt wollen wir es auch haben. Nein, wir müssen einfach nur das tun, was er uns aufträgt für heute. Und wo soll es hingehen? Zur vollkommenen Mannesreife. Bei vollkommen können wir einfach sagen, erwachsen sein. Geistlich. Es geht nicht um Perfektion, sondern ums Erwachsensein. Wir wissen noch, wie sind wir erwachsen? Erwachsene. Wir sind nicht perfekte Menschen. Ich meine, so im irdischen Zwischenmenschlich. Wir sind ja nicht perfekt. Wir sind keine perfekten Eltern, keine perfekten älteren Geschwister oder so. Aber wir sind irgendwann erwachsen und wir können mit den Herausforderungen des Lebens zurechtkommen, ohne immer zu Papa und Mama zu rennen. Das ist ein Erwachsener. Der muss nicht immer Hilfe bei Papa und Mama suchen. Der kommt in der Regel allein klar. Es gibt manchmal Schlingeldinge, da darf man mal Papa fragen. Man darf auch um Rat fragen, darum geht's gar nicht. Sollen wir Geistliche auch machen. Bis wir alt und sterben, fragen immer den Herrn Jesus, was wir tun sollen. Aber wir drehen nicht immer gleich am Rad, wenn das nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Da sollen wir hinkommen. Und das geht über diesen Weg, über die Ämter, die Dienste, die er gibt. Wenn wir zugerüstet werden, wenn jeder seine Aufgabe wahrnimmt, dann kommen wir dahin. Dann werden wir erwachsen. Und dann, der Paulus, der hat es auch echt mit Berggipfeln hier. Es setzt da noch ein. Zum Maß der vollen Größe des Christus. Da geht es nicht um Halbherzigkeiten. Und wirklich beim Herrn Jesus ankommen. Wirklich in sein Bild hinein verklärt werden. Darum geht's hier. Ich mache es sehr kurz heute. Ich weiß, man könnte jetzt jedes Ding noch mal in einer einzelnen Predigt ausrollen. Kannst du zu Hause ja machen. Ist hier nicht die Zeit. Und da sollen wir hinkommen. Wirklich reife Gläubige werden. Es kommt das Gegenteil. Was nicht sein soll. Vers 14. Epheser 4, Vers 14. Der nächste Vers in unserem Text. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen und die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, steht hier. Was sind Unmündige? Gut, das sind Kinder, aber diese Kinder dürfen, wenn sie sich frisch bekehren machen, die machen Blödsinn, dann lass sie Blödsinn machen. Aber irgendwann werden sie erwachsen. Und dann sind sie vielleicht immer noch Unmündige, die Gläubigen. Was ist das Problem? 1. Korinther 3. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Dass wenn ich nicht lerne, wenn ich nicht reif werde, ich nicht lerne, meine alte Natur, mein Fleisch gekreuzigt zu halten mit Christus, bin ich ein Unmündiger. Das sollen wir nicht sein. Da will er entgegenwirken. Das soll nicht sein. So läuft Gemeinde nicht. Dass wir 15 Jahre bekehrt sind oder 10 oder 20 oder 30 vielleicht jemand. Und dann wissen wir immer noch nicht, wo links und rechts ist biblisch. Müssen wir immer noch zum Pastor rennen und fragen, ja, wie geht's denn richtig? Ist ja klar, wenn du Pastor in der Gemeinde hast, dann hast du nicht diese Stelle hier gelebt. Wir müssen alle zum Pastor rennen. Und ich soll selber voranschreiten. Ich soll selber wissen, wie ich reagieren muss. Ich muss selber mal anfangen, Bergpredigt zum Beispiel verinnerlichen, dass es Leben wird. So lange darin rumgraben, bis es passiert in meinem Leben. So lange vor mir in Jesus stehen und im Gebet stehen, dass es tatsächlich mal passiert, dass ich die rechte Backe hinhalte. Dass ich aufpasse, wo ich meine Augen habe. Steht hier? Dass ich anfange, den Leuten das zu tun, was ich selber gerne hätte, ohne zu erwarten, dass sie es für mich auch tun. Da will er uns hinbringen. Und nicht hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Wissen wir, in der Gemeinde hört man die Brüder predigen, dann denkt man so, dann geht man die nächste Gemeinde besuchen, aber da sagen die ja alles anders. Ihr habt ja gar nicht recht, Brüder, bei uns. Wo soll ich den Prediger, weil er mir gefällt, wie er predigt, nach der Recht? Das ist der Unmündige, der redet jeden Tag anders. Er kommt da auf Ideen, dass man Wiederkunft oder Entrückung berechnen könnte. Und jedem Unsinn hin und her geworfen. Irgendwann müssen wir dahin kommen und dafür schenkt der Herr das, diese Dienste, dass wir irgendwann auch zur Stabilität kommen. Nicht jedem hinterherlaufen, der uns was Neues erzählt. Wir haben Krankenheilung. Der gereifte Gläubige sagt, tut mir leid, aber der Jesus hat, Markus, ich habe das Kapitel nicht gekauft, der Jesus hat das alles erfüllt. Wenn er dich gesund macht, sei ihm dankbar. Aber wir laufen nicht durch die gewisse Programm Gottes für die Gemeinde, ist doch nicht, dass wir alle gesund sind. Über Elisa, ich meine, über Elisa war, steht geschrieben, und er bekam die Krankheit, an der er sterben sollte. Der große Prophet Elisa wird krank, und an der Krankheit gibt ihm der, dass er auch stirbt. Programm Gottes für uns heute ist nicht gesund werden und 90 Jahre werden. Wenn er es gibt, dankbar sein. Aber das Programm Gottes ist, dass wir innerlich gesund sind und jung bleiben und frisch bleiben. Das innere Mensch erneuert wird. Der alte Mensch, der äußere Mensch, der verfällt. Der wird auch krank. Das gehört zum Leben dazu. Manchmal will der Herr auch, dass du krank bist, dass du was lernst. Du nicht überall rumrennen kannst und alles meistern kannst, die Arbeit und die 100 Dienste und alles, was du hast. Dass du mal zu Hause sitzen musst und mal zur Ruhe kommst. Vielleicht auch mal einmal mehr deine Bibel aufschlägst und nachliest. Einmal mehr nachdenkst, wo du gerade stehst. Damit wir stabil werden und nicht durch den Betrug der Menschen und durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, in die Pfanne gehauen werden. So schlau ist der Teufel auch. Wenn er zu mir kommt und sagt, lüg doch deinen Dozenten an, ist doch egal, dann weiß er ja, das hat der Matthias kapiert. Aber wenn er den Prediger schickt, der mir gefällt, wie er redet, und der macht mir drei Nebensätze, die mir so gefallen, aber sie haben nichts mit der Schrift zu tun, gehe ich dem noch schneller auf den Leim. Und dann müssen wir wachsam sein. Das sind die Erwachsenen, da sollen wir hinkommen. Dass wir stabil sind. Und dann Vers 15. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen und allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Zu ihm sollen wir hinsetzen. Wenn ich nochmal sagen darf, wir haben im Vers 12 gelesen, für die Aufbauung des Leibes Christi. Und er ist das Haupt. Seien wir vorsichtig, was wir hier machen. Jeder von uns. Sehen wir gleich im nächsten Vers noch. Ist egal, ob du Prediger bist, ob du Kinderstunde machst oder nur einen Kaffee kochst. Hat alles Auswirkungen auf den Leib. Und Jesus ist der Chef. Und wir sollen heranwachsen, wahrhaftig und ehrlich in Liebe. Das ist das, woran die Epheser später gescheitert sind. Und warum zwei das Sinn schreiben? Du hast die erste Liebe verlassen. Und wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stelle. Da gibt er ja auch mal eine Gemeinde auf. Es ist so wichtig, dass wir wirklich in Liebe heranwachsen. Wenn ich das mal sagen darf, hat einer an die Uhr gedreht, schon Viertel nach. Jemand hat mal diese Liebe, diese Agape-Liebe so erklärt. Der feste und unverbrüchliche Wille, nicht eine seelische Regung, nicht mein Empfinden, nicht Sympathie, sondern der feste und unverbrüchliche Wille, meinem Gegenüber das zu tun, was für ihn gut ist, das Beste für ihn zu tun, egal was es kostet und egal ob es ihm oder mir wehtut. Vielleicht verstehen wir jetzt, wenn wir in Vers 3 gelesen haben, und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Das fordert uns im Willen. Wenn du sagst, ich habe zu wenig Wille, ich schaff's nicht. Bitte den Herrn. Er hat es verheißen im Philippas 2. Er gibt's vollbringen. Er macht doch den Willen stark. Dass wir es tun können. Wir haben den Geist des Glaubens empfangen. Den haben wir nicht nur so empfangen, damit wir schöne Theorien schwingen können darüber, sondern damit wir es tun können, was er von uns fordert. Der Herr fordert nichts von uns, was nicht funktionieren würde. Es kann bei uns laufen, dass wir hier und da mal einen Fehler machen und uns auch mal wieder versündigen. Das ist eine andere Geschichte. Dafür haben wir das Blut Jesu, das uns reinigt von jeder Sünde, wenn wir ihm die Schuld bekennen. Und es sein muss, auch mit Menschen dann klären. Aber das kann laufen, dass wir in Liebe heranwachsen. Das heißt, diese Liebe weg muss ja auch wachsen. Wir sind ja nicht gleich die Liebesprotzen, die jeden annehmen können. Aber da dürfen wir wachsen drin, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist Christus. Das möchte ich einmal betonen. Der Chef hier ist nicht ein Pastor und nicht Älteste, sondern er. Und er gibt vor, was läuft. Die Älteste wären dafür da, dass sie sicherstellen, dass das, was er will, passiert. Und nicht, dass es läuft, wie es ihnen gefällt. Ja? Und auch jeder, der hier auf die Kanzel geht, wir dürfen nicht predigen, was uns gefällt. Wir müssen uns unter das Haupt beugen. Ganz interessant, schlägt mal die Stellen nach, wo der Jesus als Haupt beschrieben wird. Er wird als Herrscher beschrieben. Wenn er sagt, dann tun wir es. Und dann gehen wir nicht hin, wissen, was heute läuft. Heute sagt man, ja, da hat der Paulus geschrieben, die Frau soll nicht lehren in der Gemeinde, deswegen macht man, soll sie es heute erst recht tun. Ich will nicht in deren Haut stecken, wenn der Herr sie richten will. So laufen, wie er es sagt. Und dann kommen wir eigentlich zu Vers 16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, ich überspringe, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Nochmal Liebe. Aber von ihm aus, er steuert es. Und dann deswegen müssen vor ihm stehen bleiben. Deswegen musst du dein persönliches Gebetsleben pflegen und deswegen musst du selber auch deine Bibel lesen, weil er das steuert. Und was steuert hier? Was steht hier mitten im Vers drin? Der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke. Das müssen wir uns mal klar machen. Wir sind ein verbundener Leib. Wir sind nicht verschiedene. Wenn der andere mich ärgert, dann gehe ich einfach, weil er keine Liebe für mich hat. Stimmt, die faulste Ausrede, die es gibt in der Gemeinde, ist da keine Liebe. Fang doch an zu lieben. Wenn du es gesehen hast, dass keine Liebe da ist, hast du einen Auftrag. Fang an zu lieben, Liebe zu leben in der Gemeinde. Dem Nächsten das Beste zu tun, egal was es kostet und egal was es wehtut. Dann fang damit an. Und dann steht hier, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Wir sollen einander Handreichung tun. Wisst ihr was? Wenn ich zu Hause bleibe, weil ich fühle mich heute nicht so gut, nein, ich mag es ja nicht, haben wir gerade wieder einen Disput gehabt, ich gehe heute lieber nicht hin zur Gemeinde. Heute Sonntag schlafe ich lieber länger, ich erhole mich ein bisschen, ich komme mal runter und am nächsten Sonntag komme ich wieder. Dann passiert Handreichung nicht, weil du zu Hause geblieben bist. Wir dürfen uns nicht vorstellen, ich sag's nochmal, dass ein paar tun was und die anderen, die genießen nur Gemeinde. Das ist nicht Gemeinde, sondern jeder von uns tut Handreichung. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Petrus schreibt im ersten Brief, Kapitel 4, 10 und 11, das 10 ist es, glaube ich, dient einander, jeder, schlagt's nach, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Jeder von uns hat Dienstgabe empfangen. Ich weiß nicht, was deine ist. Manche bieten so Sachen wie Gabentests, vergesst es. Fragt den Herrn, der kann es euch besser sagen. Ich habe mal spaßeshalber einen gemacht. Ich mache lieber nicht, was darin rauskommt. Das ist nicht so mein Ding. Frag ihn. Er wird es dir zeigen. Er wird dir die Augen öffnen. Das tut er. Vertrauen wir darauf. Und dann gehen wir ihn tun. Vielleicht zeigt er dir, die Kinderarbeit machen. Ja, vielleicht wollen die das nicht, dass ich das mache. Geh hin, mach's. Die freuen sich einen Keks, wenn du kommst. Oder sollst du singen oder Technik machen oder beim Kaffee helfen oder was auch immer. Früher habe ich immer gesagt, und wenn's Liederbücher verteilt ist, aber stell dir mal vor, in der Bibelstunde kommt keiner mit einem Schlüssel und holt die Liederbücher und die Bibeln raus. Das ist ein bisschen traurig. So eine Kleinigkeit, aber die macht dann was aus. Jeder hat von uns eine Aufgabe, tun wir sie. Und achten wir, dass die Kanäle, die Gott gegeben hat, hier sauber bleiben. Dass wir zuhören, wenn er einen schickt, dass er von vorne was sagt. Dass wir zuhören, wenn er uns einen Rand schickt, der sagt, du hast da Fehler gemacht. Da musst du umdenken, da musst du Buße tun. Oder nimm die Ermutigung an. Ich behaupte mal, was ganz kühn. Normalerweise kriegt ein Christ keine Depression. Und ich meine richtig krank, depressiv, im Bett liegen, nicht mehr aufstehen. Normalerweise nicht. Weil die Hoffnung drüber trägt. Und es nicht so schwer ist, was uns im Leben begegnet. Alle Dinge wirken zum Besten zusammen. Es gibt nicht zu schwer. Es gibt zu stolz, aber nicht zu schwer. Und wenn zu dir jemand kommt und ermutigt dich, dann nimm das an. Nimm es an.